Moin Moin Hamburg, mein Name ist Benjamin Dibaba und ich bin Musikmanager und Labelbetreiber. Ich mache Musik mein Leben lang und das mit Leidenschaft. Heute ist Donnerstag, der 28. März. Alle Zeichen stehen auf Ostern, auf ein langes Wochenende und viel Erholung. Und damit die Zeit heute noch schneller vergeht, kommt jetzt Episode 113.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Benji, vielen Dank für deine einleitenden Worte und toll, dass du dabei bist. Die letzte normale Episode vor Ostern. Normal im Sinn von aktuelle Themen aus unserer Stadt. Für das folgende lange Wochenende haben wir uns ein paar Specials ausgedacht, aber dazu dann am Ende mehr. Was liegt für heute an? Die Themenbereiche Sicherheit, Shopping und Essen gehen. In unserer Stadt gab es diese Woche von ein paar Restaurantbesitzern ein lautes Hurra zu hören, denn sie haben einen Stern bekommen. Sie wissen schon, diese berühmten und legendären Michelin-Sterne. Welche Restaurants wurden sozusagen befördert? Verraten wir gleich. Wir durften vorab das neue Westfield-Quartier in der Hafen City besuchen. Ein exklusiver Einblick gleich von unserem Reporter. Und die wichtigste Frage, die wir ihm stellen, werden die überhaupt fertig bis zur Eröffnung in 4 Wochen? Aber unser erster Schwerpunkt gilt dem Flughafen bzw. der Sicherheit am Flughafen. Wir starten jetzt. Rund 5 Monate nach dem schweren Zwischenfall auf dem Flughafen tut sich da was. Sie erinnern sich, der Sorgerechtsstreit, der auf dem Rollfeld ausgetragen wurde. Der Flughafen hat reagiert. Gestern wurden die neuen Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt. Unser Lokalreporter Alexander Berthold im Podcaststudio. Leg mal los, denn Alexander, du kennst die Maßnahmen im Detail.
Genau, ich war gestern am Flughafen und habe mir die neuen Sicherheitstore am Nordtor des Hamburger Flughafens angeguckt. Das war dieser Ort, wo der Geiselnehmer damals mit dem Auto durchgebrettert ist, aufs Vorfeld gefahren ist, unter dieser Emirates-Maschine geparkt hat. Und dann gab es ja diesen 18-stündigen Verhandlungsmarathon. Es ist alles unblutig ausgegangen, aber es gab natürlich im Anschluss eine unglaublich emotionale Sicherheitsdebatte rund um den Flughafen.
Ja, Alex, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass gar nichts passiert ist bei diesem Vorfall im November, aber es ist niemand in dem Sinne zu Schaden gekommen, es ist keine Katastrophe geworden, das hätte ja durchaus passieren können. Und trotzdem wurden jetzt diese Maßnahmen eingeleitet. Das finde ich ja erstmal sehr, sehr positiv. Was sind denn genau die Maßnahmen, die jetzt geplant sind?
Vor allem die Zufahrten aufs Rollfeld sind natürlich im Fokus. Jetzt, wie gesagt, an diesem Nordtor sind 3 Falttore aus Panzerstahl installiert worden. Also da brauchst du schon wirklich einen Panzer, um da durchzukommen. Mhm. Also ich habe mir die vor Ort angeguckt und die sind wirklich extrem massiv. Und darüber hinaus werden Sensoren an den Zäunen, ich meine, es sind 16 Kilometer Zäune rund um den Flughafen installiert, neue Kameratechnik. Rund 4 Millionen Euro investiert der Flughafen allein dieses Jahr in die Sicherheitstechnik, um so etwas zu minimieren, um so ein Risiko, dass Leute aufs Rollfeld kommen, zu minimieren.
Stichwort letzte Generation, da hatten wir ja vorher auch Probleme.
Genau, das war 4 Monate vor dem Geiseldrama. Also das war aus Flughafensicht natürlich eine Vollkatastrophe das letzte Jahr. Aber ich habe heute auch mit vielen Experten gesprochen, die absolute Sicherheit ist einfach nicht zu gewährleisten, weil einfach die Fläche viel zu groß ist, um die so zu sichern, dass wirklich niemand draufkommt.
Sind denn alle Sicherheitsmaßnahmen jetzt schon abgeschlossen oder kommt da noch mehr?
Nein, also diese Sensorentechnik und Kameratechnik, die jetzt an den Zäunen rund um den Flughafen installiert werden, das dauert noch. Es gab eine Testphase der Technik. Sobald die finalisiert ist, wird mit der Installation der Technik begonnen. Das wird wahrscheinlich noch so bis in den Sommer hinein dauern. Aber die ersten Tests sind vielversprechend von den Sensoren und von den neuen Kameras, sodass die Sicherheit auch diesbezüglich nochmal ein bisschen mehr gewährleistet werden kann.
Und wir gehen nochmal diesen Schritt zurück und sagen, da ist einer mit dem Auto einfach sozusagen durchgefahren. Also ich meine das jetzt auch ganz ohne Ironie. Es ist einfach so unvorstellbar gewesen. Wir haben ja alle einfach damals gestaunt. Und jetzt bleibt bei mir hängen, also selbst mit dem Panzer wird schwer.
Ja, also diese Tore sind wirklich massiv. Die wurden, also es gab eine Ausschreibung natürlich. Und in Sachsen gibt es eine Firma, die auf die Sicherung von Industriegebieten spezialisiert ist. Und die haben sich jetzt, haben den Zuschlag bekommen, haben die Tore auch auf dem Firmengelände getestet. Da ist ein LKW durchgebrettert oder hat es versucht zu durchbrechen und sie haben standgehalten. Und das war quasi dann der Crashtest dieser neuen Tore in Sachsen.
Danke an unseren Lokalreporter Alexander Berthold. Wer sich für den eben erwähnten Crashtest interessiert, gibt's bei uns als Video und den entsprechenden Link haben wir in die Shownotes gepackt. Gestern habe ich Uli Gastorf, den Abendblatt-Chefreporter, beneidet. Er durfte sich nämlich vorab das neue Westfield-Quartier anschauen. Ich sehe das auf dem Heimweg immer im Vorbeifahren, registriere auch die jeweiligen Fortschritte auf der Baustelle, aber halt nur von außen. Uli war drin. Sag mal, wie sieht's denn von drinnen aus?
Es ist spektakulär, aber es ist halt eine Riesenbaustelle und genau in 4 Wochen, darum sprechen wir ja auch heute, in 4 Wochen ist ja die offizielle Eröffnung geplant. Und jetzt ist es halt einfach so, überall sind Bauarbeiter. Ich glaube, gestern waren das geschätzt etwa 4000 Menschen, die dort gerade sind. Das ist irre. Das heißt, du gehst durch diese, es ist ja keine Mall. Die wollen ja nicht, dass du das einkaufst. Du darfst ja nicht Einkaufszentrum
nennen. Ja, habe ich auch schon gehört.
Also, aber damit du nicht nass wirst zum Beispiel, was ist spektakulär? Etwa 16 Meter Höhe sind so diese Glas-Stahlkonstruktion, da haben die etwa 8000 Elemente verbaut. Also sind, ne, da gehst du dann so durch, aber du hast halt zum Beispiel, ein Eingang bleibt offen, der hat keine Tür, darum eben kein Center, sondern Quartier. So, in den Geschäften siehst du halt noch nicht viel, obwohl es in 4 Wochen losgeht. Da siehst du halt immer Leute, die irgendwelche Sachen reintragen, ne, die da so mit den Einbauten anfangen.
Aber Uli, ich tippe mal, das ist normal, ne? 4 Wochen vor Eröffnung von so einem riesigen Projekt. Wenn du darüber gehst, denkt man halt, das ist noch eine Baustelle, weil noch so viel zu tun ist. Die werden doch fertig, oder?
Also, ich sag mal so.
Oder hast du ein ungutes Gefühl gehabt, als du rausgegangen bist?
Nein. Also, wir müssen ja dazu sagen, die wollten ja eigentlich schon vor 2,5 Jahren eröffnen.
Ach so.
Wir haben jetzt viel Zeit gehabt. Der erste Spatenstich noch damals mit Olaf Scholz als Bürgermeister war ja schon im April 2017. Da sind wir jetzt bei 7 Jahren, obwohl ist ein Riesenprojekt. Nein. Ich gehe davon aus, die kriegen das hin. Jetzt kommt aber ein Aber. Und das hat auch der Andreas Hohlmann, der uns nämlich gestern über diese Baustelle geführt hat. Das ist der Bauherr, das ist der Deutschland-Österreich-Chef von Unibail-Rodamco Westfield, die das Ganze ja mit 1,5 Milliarden finanzieren. Und der sagt natürlich auch, 25. April ist der Startschuss. Aber dann sind wir in einem Eröffnungsjahr. Ich kann dir eine witzige Sache erzählen. Also du bist dann da, die haben ja 14 Gebäude auf dem Gelände. Und dann ist zum Beispiel ein Gebäude, da habe ich dann zu ihm gesagt, Herr Hohlmann, gehört denn der Rohbau auch dazu? Und da ist dann ein Wohngebäude, gibt ja ganz viel Wohnung auch, da ist die Fassade einfach noch nicht dran.
Okay.
Da kann er nichts für, weil das müsste dann der Bauherr machen, der die Wohnung da so baut. Aber natürlich wirst du, also du kannst da hingehen am 25. April, jetzt wichtig für alle, die das, ne, die hingehen wollen,
ja,
ab 15 Uhr ist es für die Öffentlichkeit geöffnet, aber natürlich wirst du in dem einen oder anderen Geschäft, sagen wir mal, nochmal eine freie Fläche sehen, wo sie was nicht eingebaut haben. Du wirst, wie gesagt, so eine, bei dem einen oder anderen Gebäude wird nochmal, ich sage jetzt was, ein Fenster fehlen oder so. Das ist nicht alles 100% am 25.
Und vielleicht für so ein Projekt von der Größenordnung auch gar nicht ungewöhnlich.
Natürlich nicht. Das ist ja einfach klar, dass du, dass das alles noch ein bisschen Zeit braucht und wächst. Aber wie gesagt, es ist schon mal auf jeden Fall spannend, weil du hast ja auch unter anderem fast 40 Restaurants und Gastronomiebetriebe. Du hast ein Kino, das Kinopolis. Das allerdings, da steht allerdings der Öffnungstermin auch noch nicht fest.
Okay. Uli, jetzt hast du das tatsächlich auch mal erlebt und nicht nur die Zeichnung gesehen und die 3D-Animation und was weiß ich alles. Jetzt hast du es erlebt und jetzt bin ich doch wirklich sehr gespannt auf eine ganz ehrliche Antwort. Weil natürlich im Vorfeld haben wir beide nicht nur, aber auch ganz viele Menschen in dieser Stadt immer davon gesprochen und gesagt, es ist ein Einkaufscenter. Also ein XXL-Einkaufscenter, ne? So. Ist ja auch, finde ich, menschlich, das so zu denken. Jetzt warst du tatsächlich da. Sag einfach bitte mal ganz ehrlich, braucht Hamburg das oder sagst du, also am Ende des Tages weiß ich gar nicht, warum die das gebaut haben. Ist das wirklich etwas, wo du sagst, das bringt die Stadt nach vorne?
Also ich sag mal so, das ist für Hamburg wirklich spektakulär.
Tatsächlich.
Das ist richtig spektakulär, weil wenn du da durchläufst, merkst du ja die Dimensionen. Wir reden ja von einer Fläche von 419.000 Quadratmetern, also die da sozusagen an Fläche entstanden sind. Und dadurch, dass das ja eben auch da leben, werden tausende von Menschen leben, tausende von Menschen arbeiten. Das ist ja schon was anderes als sonst. Und außerdem ist es ja so, du hast ja auch eine, zum Beispiel einen Überseeplatz, also eine riesige Freifläche, wo dann später Open-Air-Sachen und so stattfinden werden. Es ist, also wie hat heute, wie gesagt, der Deutschlandchef ist auch so formuliert, es ist so ein bisschen, wie wenn du eine Stadt in der Stadt baust. Mhm. Weißt du, das ist die Sache.
Okay, gut. So langsam bekommt man ja durch solche Erzählungen wie von dir auch mal einen Eindruck von der Dimension und was da einem geboten wird. Und ich tippe mal, dass am Ende ja doch jeder mal hingeht und sagt, das will ich mal sehen und sich ein eigenes Bild machen. Weil du gerade die Open-Air-Fläche angesprochen hast, zum Schluss natürlich nochmal die Frage, tritt dort auf dieser Open-Air-Fläche Rita Ora auf oder wo findet das statt? Weil das fragen sich natürlich alle Fans.
Genau. Rita Ora wird nicht auf diesem Überseeplatz auftreten, sondern sozusagen an der Waterfront, weil das ist ja auch was sehr Besonderes. Du hast ja mehrere Eingänge und eine neue Promenade direkt an der Elbe. Und dort wird die Bühne aufgebaut und es werden ein paar tausend Gäste dort sein. Wie gesagt, es gibt geladene Gäste und es wird noch Verlosungsaktionen geben, über die wir dann ja sicherlich berichten werden.
Weil du kannst nicht einfach hingehen.
Genau, du kannst eben nicht. Du kannst zwar ab 15 Uhr dort einkaufen gehen und bummeln, aber du kannst nicht zu dem Konzert, was am Abend halt ist, einfach mal vorbeischauen. Das geht nicht und deshalb wird es, wie gesagt, Verlosungsaktionen von den Betreibern geben.
Unser Chefreporter Uli Gastorf war tatsächlich schon mal vorab im Westfield-Quartier. Und jetzt sind wir auf die Eröffnung in 4 Wochen natürlich erst recht gespannt. Wie viel ist dann fertig und welche Läden ziehen noch nach? So oder so, dieses Opening wird, das kann ich ohne Zweifel so deutlich sagen, dieses Opening wird ein Riesen-Event. Danke, Uli. Das ist schon was ganz Besonderes. Stopp. Diese Einleitung mache ich nochmal. Ich glaube, das ist eher eine Untertreibung, was ich da eben gesagt habe. Denn das ist der Olymp, jedenfalls für einen Koch, ein Michelin-Stern. Am Dienstagabend wurde hier in Hamburg in der Handelskammer bekannt gegeben, wer in Deutschland bzw. wer in Hamburg, und das interessiert uns ja am meisten, wer also in Hamburg diese Superauszeichnung in 2024 bekommt. Abendblatt-Lokalreporterin Vanessa Seifert war mit dabei. Wenn du mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wirst, klar, das bedeutet große Freude. Aber es kann ja auch umgekehrt sein. Der Stern ist plötzlich wieder weg. Vanessa, wie sieht's denn für die Hamburger Restaurants und Köche aus in diesem Jahr?
Also weggenommen wurde nichts. Das kann man gleich schon mal sagen.
Gut.
Und es gibt 3 ganz neue, frische Sterne. Das ist natürlich eine tolle Nachricht für Hamburg.
Und welche sind das?
Das ist zum einen das Atlantik-Restaurant im Hotel Atlantik. Da kocht Alexander Meyer, ein sehr junger, ambitionierter Küchenchef, der zum Beispiel gelernt hat im Schiffchen, weiß ich nicht, kennt man 3 Sterne in Düsseldorf, also ein sehr renommiertes
eine
Restaurant,
Legende.
Da hat er gelernt. Eine Legende, da hat er gelernt, hat dann nachher in Baden-Baden in Brenners Park Hotel gekocht. Auch das hat man vielleicht schon mal gehört. Also der ist ins Atlantik gekommen und hat schon gesagt, ich bin ambitioniert, ich würde hier gern was reißen. Dann neu besternt ist das Petit Amour in Ottensen am Spritzenplatz. Ist auch eine interessante Geschichte, hatte nämlich einen Stern unter Boris Kasprig, der hat das dicht gemacht. Dann neu eröffnet, jetzt unter neuer Leitung, Eike Eken ist jetzt der Küchenchef und die haben sofort wieder einen Stern bekommen. Das passiert eben auch nicht so oft.
Irre.
Und bei uns um die Ecke vom Verlag, The Lisbeth in der Altstadt, André Stolle, der war wahnsinnig nervös, hat er gesagt. Er hat nur 3 Stunden geschlafen in der Nacht vor der Michelin-Verleihung und er hat einen Stern jetzt auch ganz frisch erkocht und es ist in seiner Karriere der 6. Stern. Das heißt, er hat schon 6 Restaurants immer wieder neu zum Stern gekocht.
Also unfassbar. Eine Wahnsinnsleistung. Das ist wirklich schwer beeindruckend. Ich habe eben einen Begriff von dir gelernt, den kannte ich noch nicht. Besternt. Man wird besternt. Hast du dir vielleicht selber ausgedacht, oder?
Ja, wir sind so kreativ beim Abendblatt.
Ja, mega. Sehr gut. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, welche Restaurants in Hamburg ja auch schon Sterne haben und die auch behalten haben, wie läuft denn das denn tatsächlich ab? Gibt es Gerüchte vorher und man ahnt, da könnte was kommen, weil man mitbekommen hat, es war auch ein Tester vielleicht vor Ort oder ist das tatsächlich immer noch so geheim, dass du im Grunde aus allen Wolken fallen kannst, im Guten wie im Schlechten?
Ich glaube, es ist tatsächlich sehr geheim. Die Tester sind nach wie vor natürlich anonym unterwegs und auch die Küchenchefs wissen das nicht, ob die da waren, wann die da waren. Die tarnen sich schon sehr gut. Gerüchte gibt es sicherlich in dieser, sagen wir mal, Szene dann schon. Es werden auch vorher Wetten, sage ich mal, abgegeben, konnte man sehen, wer kriegt vielleicht einen 3. Stern. Christoph Rüffer bei uns aus dem Herlin in 4 Jahreszeiten wird eigentlich jedes Jahr gehandelt und ich würde als laienhafter Fan auch sagen, er hätte es verdient, er kocht grandios. Mhm. Aber das wird schon immer ein bisschen spekuliert. Auch Alexander Meyer war jetzt für diesen neuen Stern sicherlich im Gespräch. Aber es ist geheim und auch diejenigen erfahren das auf der Bühne.
Ja, auf so einen zusätzlichen Stern zu warten, aber ich muss jetzt nicht weinen, weil er hat ja schon 2 Sterne, der Mann.
ja, er hat 2 Sterne und die 2 Sterne zu verteidigen über Jahre, wie Christoph Rüffer das tut, das ist eine sensationelle Leistung. Und er ist natürlich sehr gut gebucht, er ist ein ganz bescheidener, sehr, sehr netter Mann und er sagt natürlich auch, ich koche für die Gäste und nicht für die Kritiker.
Ja, es erinnert mich aber trotzdem so ein bisschen an die Oscars, das Ganze, oder? Das ist ja, du wartest drauf, okay, es gibt vielleicht keine Nominierung im Vorfeld, aber das Ding zu bekommen, es ist doch aber der Oscar der Gastronomie, oder? Also was Größeres gibt's nicht.
Das muss man so sagen. Und auch die Verleihung in der Handelskammer vorgestern Abend, die war sehr emotional, weil die Spitzenköche natürlich nicht wissen, kriegen sie einen 9 Stern, behalten sie den Stern, ne, werden sie abgewertet und da fließen Tränen. Das ist einfach so. Also das ist schon eine große Aufregung und eine ganz, ganz große Ehre.
Also wir können ja schon durchaus mal festhalten, das ist gut fürs Ego erstmal für den Koch. Also wer will so einen Stern nicht haben? Das ist halt wie der Oscar, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es auch gute Werbung für so ein Restaurant. Vielleicht habe ich das Restaurant bis dahin auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und werde jetzt aufmerksam. Das sind dann auch Restaurants, wissen wir auch beide, das sind natürlich nicht die billigsten, gar keine Frage. Aber insgesamt muss das doch auch gut für den Umsatz sein.
Ja, ich glaube, in erster Linie ist es tatsächlich auch ein Prestige, wie du sagst, dass auch natürlich Feinschmecker, die sich das leisten können und auch leisten möchten, du hast das angesprochen, es ist ein sehr teurer Abend, der ist wie ein Kurzurlaub, dann auch sagen, okay, das probiere ich aus, die haben einen frischen Stern oder da gehe ich mal hin und das stand immer schon auf meiner Bucketlist, das ist klar. Ob es den Umsatz so erhöht, da bin ich mir gar nicht sicher, weil der Wareneinsatz, das darf man nicht vergessen, in der Sterne-Gastronomie natürlich auch extrem hoch ist, was die Qualität von Fleisch, Fisch, außergewöhnlichen Produkten angeht. Also das ist, glaube ich, nicht immer ein großes Geschäft. Das darf man auch nicht vergessen, insbesondere wenn es Restaurants sind, die kein Hotel hinter sich haben. Also da sind natürlich das Atlantik, das 4 Jahreszeiten, die sind anders dran als wirklich selbstständige Küchenchefs.
Vielleicht schnell einen Kleinkredit aufnehmen, danach auf abendblatt.de nochmal checken, welche Köche in Hamburg ausgezeichnet wurden und dann entspannt den nächsten Restaurantbesuch angehen. Danke an unsere Lokalreporterin Vanessa Seifert. Ostern steht vor der Tür. Ja, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich brauche diesen Satz als Überleitung zu dem, was wir alles für Sie, liebe Podcast-Freunde, vorbereitet haben. Und zwar eine ganze Menge Specials. Wir feiern den Weltklaviertag, der ist eigentlich heute, für uns aber der Aufhänger morgen und übermorgen, ausführlich mit unseren 2 Hamburger Ausnahmepianisten Sebastian Knauer und Joja Wendt zu sprechen. Außerdem spielen sie beide das eine oder andere Stück für unsere Hörer. Dann sprechen wir mit dem, Achtung, selbsternannten Taliban der Anwesenheitspflicht. Wer könnte das bitte sein? Klären wir am Montag in unserem Homeoffice-Special. Und direkt nach Ostern am Dienstag. Für diesen Tag hat sich unser Producer Sebastian Günther etwas Besonderes zum Oster-Mega-Hit-Marathon von Radio Hamburg überlegt. Ich weiß noch nicht so richtig, was er vorhat, aber es soll mit Moderatoren der ersten Stunde dieses Radio-Events zu tun haben. Erstmal frohe Ostern für alle, bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Fabian Hoffmann. Guten Morgen. Autofahrer in und um Hamburg brauchen heute viel Geduld. Der Osterreiseverkehr läuft an. An Nadelöhr ist dabei wieder der Elbtunnel. Der ADAC rechnet hier mit langen Staus. Und auch auf den Wegen an die Nord- und Ostseeküste, also auf der A1 und A23, wird's voll, heißt es. Die Immobilienpreise im Großraum Hamburg sind im vergangenen Jahr gesunken, laut einer Studie der LBS um 4-11%. Damit liegen die Preise wieder auf Vor-Corona-Niveau. Nur neu gebaute Wohnungen waren etwas teurer als noch 2022. Insgesamt sprechen die Experten weiter von einem hohen Preisniveau. Kommende Nacht greift das erste Mal die neue Tanzverbotregelung in Hamburg. An Karfreitag durfte man ja ab 2 Uhr 24 Stunden lang nicht feiern. Jetzt gilt das Verbot nur noch von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, heißt es vom Clubkombinat Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.